Wenn die Mächtigen einer Zeit Angst haben, weil die Bevölkerung vielleicht zu groß wird, hat man auch ein Interesse daran, die Bevölkerungszahl zu kontrollieren. Das Problem der Pocken war im Prinzip hausgemacht und es war auch gewollt. Schlimmen Verläufe sind erst entstanden, als man dieses Pockengift invasiv in andere Menschen und zwar sehr tief eingeritzt hat. Ähnlich tief, wie man ja heute sagt, dass man eine Impfung in den Muskel spritzen muss. Man hat nie Geimpfte ausreichend lange in großen Gruppen nachuntersucht, um Schäden festzustellen.
Liebe Zuseher, mein heutiger Gast ist dafür bekannt, die wirklich heißen Eisen anzufassen. Der ehemalige Chefarzt und Bestsellerautor Dr. Gerd Reuter. Und er hat es wieder getan. Mit seinem neuen Buch Riskanter Schutz, 300 Jahre Immunisierungsversuche, stellt er alles in Frage, was offiziell als gesichertes Wissen in Bezug auf Impfungen und die bekanntesten Viren gilt. Zum Beispiel, Polio war keine Viruskrankheit, sondern eine Vergiftung. Oder in der größten Pockenepidemie der Geschichte waren über 90% der Kranken geimpft. In 300 Jahren Impfgeschichte, sagt Dr. Reuter, wurde kein einziges Schutzversprechen eingehalten. Nicht bei Pocken, nicht bei Polio, nicht bei Corona. Aber hat er dafür auch Belege? Darüber sprechen wir jetzt im Interview. Liebe Zuseher, das wird ein wirklich heikles Gespräch. Zensur in den sozialen Medien garantiert, aber wir führen es trotzdem. Der Wahrheit auf der Spur. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Herr Dr. Reuter, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
Hallo.
Herr Dr. Reuter, ich habe es gerade gesagt, das wird jetzt ein heikles Gespräch. Und Sie stellen da wirklich sehr harte Thesen auf, die viele auch überraschen wird. Eine der gewagtesten, würde ich sagen, ist, dass Sie sagen, dass die Pocken eine harmlose Kinderkrankheit waren. Offiziell spricht man davon, dass das die tödlichste Infektionskrankheit der Geschichte der Menschheit war, mit über 500 Millionen Toten. Was sagen Sie dazu?
Bei den Pocken ist es ähnlich mit der Dämonisierung wie bei den Masern. Aber die Krankheiten sind ja alt. Die hat es seit Jahrhunderten gegeben, also mindestens seit 1000 Jahren kennen wir die Pocken und die Masern. Und es war eben in den ersten 500, 600 Jahren immer eine harmlose Kinderkrankheit, die niemand zum Thema gemacht hat. Und es muss dann etwas passiert sein. Bei den Pocken war es im 17. Jahrhundert, dass die Krankheit häufiger geworden ist und sie ist tödlicher geworden. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist da eigentlich passiert? Und die Frage habe ich mir eben mal gestellt, ohne die KI zu Rate zu ziehen, sondern indem ich wirklich die Quellen gelesen habe, die Quellen aus der Zeit. Und dann charakterisiert sich schon ein Bild heraus, nämlich die Bevölkerung hat damals zugenommen. Es gab bessere Ernährung, die Kartoffel wurde in England 100 Jahre vor dem Kontinent eingeführt. Dadurch sind einfach mehr Kinder geboren und es begann die Industrialisierung. Das heißt, ein Bevölkerungswachstum, was ja auch immer den Mächtigen einer Zeit Angst macht. Und wenn die Mächtigen einer Zeit Angst haben, weil die Bevölkerung vielleicht zu groß wird, hat man auch ein Interesse daran, die Bevölkerungszahl zu kontrollieren. Das hatte man ja vorher jahrhundertelang mit diesen Pestereignissen gemacht, seit dem 14. Jahrhundert. Und in London war die letzte Pest im Jahr 1665. Die Pest ist dann wohl auch nicht mehr geglaubt worden und deswegen nicht mehr neu aufgelegt worden. Und man brauchte dann eine neue Seuche als göttliche Strafe, wie man ja diese Seuchen immer angesehen hat. Und dafür haben sich die Pocken gut geeignet, weil das war noch eine Erkrankung, die eben entsetzlich ausgeschaut hat. Da war jemand entstellt und deswegen hat man diese Pocken, weil sie nicht nur häufiger wurden, aber auch als neue drohende Seuche aufgebaut. Und das war eigentlich der Grund, den man dann auch die nächste Zeit für diese Impfungen verwendet hat, dass natürlich Impfungen nur dann ein Schutzversprechen für die Bevölkerungen sind, wenn die Bevölkerungen wirklich Angst vor der Krankheit haben. Und dafür braucht es Propaganda.
Aber kann es nicht sein, dass es einfach dadurch, weil Sie sagen, die Menschen sind mehr geworden, dass sie einfach auf engeren Raum zusammenlebten und dadurch sich die Krankheit einfach mehr verbreitete und dadurch auch die Fälle mehr wurden?
Ja, das hat eine Rolle gespielt. Also mit der Industrialisierung und den größeren Städten, in England war das ja vor allem London gewesen, haben natürlich viel mehr Leute in Armut gelebt, hatten schlechtere Bedingungen und die Pocken haben war etwas mit Wollstoffen zu tun. Das heißt also, wer seine Kleidung nicht wechseln kann, weil er nur ein Gewand hat, der konnte eben leichter Pocken kriegen als jemand, der verschiedene Kleidungsstücke hatte, die er gewechselt hat. Denn die Schafwolle, die war nicht besonders gereinigt zu dem damaligen Zeitpunkt und da konnten Giftstoffe drin sein, die dann eben auch diese Pocken ausgelöst haben. Und das ist dann natürlich häufiger und drohender geworden für die Bevölkerung, aber es war kein allgemeines Problem, gerade nicht für den Mittelstand und für die Oberschicht, denn die hatten genügend Ernährung, die hatten frische Luft, die hatten Wasser und die hatten eben unterschiedliche Kleidungsstücke. Und das mit den Wollstoffen wollte man vielleicht auch nicht aufklären, das muss man auch dazu wissen in der Zeit, es ging ja alles in England los, dass England ja stark von der Wollindustrie gelebt hat. Das heißt, Schafe, Wolle, das waren ihr Geschäft gewesen. Das sieht man heute noch daran, dass der Sprecher des englischen Parlaments auf einem Wollsack sitzt. Und von daher hat man natürlich nicht irgendwie der Wolle die Schuld geben wollen oder zu sagen, ihr tragt weniger Wolle, weil das war ja das Geschäft der Mächtigen gewesen. Da war es natürlich einfacher zu sagen, das ist eine drohende Krankheit, aber wir haben eine Lösung. Wir haben nämlich eine Impfung dagegen, wobei die ja damals, muss man sagen, groteskerweise daraus erstmal bestand, dass man gesagt hat, wir stecken euch vorsätzlich mit den Pocken an, damit ihr später die Pocken nicht bekommt. Also eine Krankheitsausbreitung war eigentlich der Anfang, obwohl man von Gesundheitsschutz gesprochen hat. Und das haben wir ja jetzt ähnlich bei Covid auch erlebt, nicht? Also man hat einen Gesundheitsschutz versprochen. Die Leute haben festgestellt, dass sie trotzdem wieder eine Grippe gekriegt haben und sie haben diese Grippe ausgebreitet. Und über die Shedding bei Impfungen, das wissen wir ja inzwischen Bescheid bei den Covid-Impfungen. Und das galt auch damals für diese Pockenimpfungen. Denn wenn man jemanden mit den Pocken infiziert hat, dann war er auch infektiös und hat wieder andere Menschen angesteckt. Und das sieht man daran, dass deswegen auch die Pockenfälle häufiger geworden sind. Nicht nur, weil die Bevölkerung dichter aufeinander saß, sondern man hat eben Leute bewusst mit den Pocken infiziert. Und dann haben es diese Krankheit verbreitet. Und damit hatte man ein Problem. Das heißt, das Problem der Pocken war im Prinzip hausgemacht und es war auch gewollt.
Zu den Impfungen kommen wir gleich. Aber was ich mich jetzt noch frage, Sie sagen ja einerseits, es ist eine harmlose Kinderkrankheit gewesen, aber andererseits wurde ja scheinbar dann doch viel Angst damit erzeugt, wie Sie ja selbst sagten, und wurden die Pocken zu einem Problem, wie Sie jetzt auch gesagt haben. Das passt für mich jetzt nicht zusammen.
Ja, es passt insofern auch zusammen, dass man ja sehen muss, die Pocken vorher waren eben eine Kinderkrankheit, hatte eben auch mit den Wollstoffen zu tun, weil die kleinen Kinder hat man gerne in warme Wolldecken eingepackt und dann haben die eben als kleine Kinder das bekommen. Aber wie bei anderen Kinderkrankheiten wissen wir ja, dass Kinder die Krankheiten in der Regel sehr gut überstehen, während sie für Jugendliche oder für Erwachsene dann einen gefährlicheren Verlauf haben. Und das ist dann einerseits bei den Pocken passiert, dass ja eben schließlich bei den Erkrankungen, bei den Impfungen ja die ganze Bevölkerung und nicht nur die Kinder mit einbezogen worden sind. Und diese Kinderkrankheiten, die sind ja auch natürlich anders entstanden, nämlich dieses Gift in diesen Wollstoffen hat man eingeatmet. Das ist ja heute auch gesichert. Pocken werden über die Lungen aufgenommen und es kommt dann zu der Erkrankung. Aber was hat man bei der Impfung gemacht? Man hat ja nicht Leute einatmen lassen, wie zum Beispiel in China, wo man das für die Pockenverbreitung mal gemacht hat, sondern man hat dieses Pockenmaterial eingeritzt. Und das ist ein ganz unphysiologischer Weg. Das heißt also, man bringt Krankheitserreger in den Körper ein. Und das macht die Erkrankung wirklich gefährlich. Das heißt, die zunehmende Zahl der Todesfälle hatte etwas mit der Art der Verbreitung dann auch im 18. Jahrhundert mit dieser Impfung zu tun. Hätte man nur versucht, wie man das in der Volksmedizin vorher gemacht hat, dass man jetzt pockenkranke Kinder mit gesunden Kindern zusammenbringt, damit die sich gegenseitig anstecken, hätte es auch diese schlimmen Verläufe nicht gegeben. Die schlimmen Verläufe sind erst entstanden, als man dieses Pockengift invasiv in andere Menschen und zwar sehr tief eingeritzt hat, ähnlich tief, wie man ja heute sagt, dass man eine Impfung in den Muskel spritzen muss.
Das erinnert sehr stark an Masern. heute. Ja, sagt man auch, das war eigentlich eine harmlose Kinderkrankheit und ist dann durch die Impfung erst gefährlich geworden und vor allem auch dadurch, dass sich halt Ältere plötzlich angesteckt haben, weil sie eben in der Kindheit nicht immunisiert worden sind durch das Durchmachen der Krankheit.
Ja, es ist einfach so, dass sich durch diese 300 Jahre der Impfgeschichte durchzieht, was im Mainstream ja verschwiegen wird. Da geht es angeblich immer nur um Gesundheitsschutz. Aber tatsächlich war es eine Krankheitsausbreitung, die man gemacht hat. Man hat ja Gesunde krank gemacht, die eben wiederum für andere infektiös gewesen sind. Das heißt, die Krankheiten wurden schlimmer und wurden gefährlicher durch die Maßnahmen. Wenn man nichts gemacht hätte, wäre das alles kein Problem gewesen. Und bei den Pocken hätte man das Ganze ohnehin regulieren können, was ja später passiert ist, ab Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert. Deswegen sind die Pocken dann auch allmählich verschwunden. Dass man nämlich die Wolle, die man für die Papierherstellung und für die Textilienherstellung verwendet hat, heiß gewaschen und entfettet hat. Und damit hat man diese Gifte herausgehabt. Und dann waren die Pocken auch weg, aber nicht durch die Impfungen.
Das ist aber die offizielle Version, auch bei Masern, dass einfach mit der Einführung der Impfung dann plötzlich die Krankheit zurückgedrängt wurde und mehr oder weniger ausgerottet wurde. Das sagen Sie das nicht.
Ja, aber da sind ja die Fakten eigentlich da. Wenn man eben jetzt nicht einfach nur die KI fragt, sondern wirklich sagt, schauen wir uns Zahlen an, wie sie tatsächlich für Todesfälle sind. Die tatsächlichen Erkrankungszahlen haben wir ja für keine Krankheit. Es gab keine Meldepflicht, das ist nirgendwo aufgeschrieben worden. Aber wir haben Todesdiagnosen, auch wenn die häufig genug nicht stimmen. Und da sieht man, dass die Zahl der Todesdiagnosen bei all diesen Krankheiten, gegen die man dann geimpft hat, vorher massiv rückläufig gewesen sind. Und von daher war es so ein starker Rückgang, dass dann das Einsetzen der Impfung am Schluss gar keinen Effekt mehr haben konnte. Aber das sieht man nur, wenn man das historische Zeitfenster ausreichend lange zurückmacht. Also wenn ich jetzt eine Statistik mache für die Masern von 1980 bis jetzt, dann sage ich, jawohl, da hat die Impfquote eine hohe Zahl erreicht gehabt. Die Krankheiten sind dann seltener geworden, sieht nach dem Erfolg aus. Wenn ich aber statt 1980 1850 als Startpunkt nehme und nehme die Todeszahlen, dann sehe ich, dass wir schon fast bei der Nulllinie bei 1980 gewesen sind.
Sie nennen auch ganz krasse historische Beispiele, wo ganz klar wurde, obwohl die Bevölkerung weitgehend geimpft war, eben in dem Beispiel Pocken, dass trotzdem zu massiven Ausbrüchen und Todesfällen gekommen ist. Können Sie da ein paar historische Beispiele, Wendepunkte nennen?
Ja, das ist eigentlich der Beweis für die Unwirksamkeit dieser ganzen Pockenimpfung, die ja dann 1980 die Pocken ausgerottet haben soll, obwohl sich an der Impfung grundsätzlich seit dem 19. Jahrhundert nichts mehr Entscheidendes verändert hat. Das ist ja auch schon erkennbar, dass es unwirksam war. Dann hätten die Pocken, wenn man vorher schon 200 Jahre lang geimpft hat, längst vorher verschwunden sein müssen. Und die Pocken wurden im 19. Jahrhundert durch die verbesserte Bearbeitung der Wolle seltener, aber es kam zwischen 1870 und 1873 zur größten europäischen Pockenepidemie, die es überhaupt je gegeben hat. Und zu dem Zeitpunkt waren viele Länder mit einer Pockenimpfpflicht belegt und wir haben da Impfquoten gehabt von 95 und mehr Prozent. Gerade auch im Militär wurden teilweise die Soldaten immer wieder nachgeimpft, sogar mal jährlich oder zweijährlich. Und trotzdem sind diese Soldaten dann immer wieder an den Pocken erkrankt. Was eben ganz klar zeigt, dass diese Impfung keinerlei Schutzwert gehabt hat. Und deswegen haben sich dann auch andere Konzepte dann schließlich mit Louis Pasteur und so weiter entwickelt, weil dann wirklich niemand mehr an die Wirkung dieser Pockenimpfung glauben konnte. Aber das wird im Mainstream überhaupt nicht kommuniziert, sondern diese damalige angebliche Kuhpockenimpfung des Herrn Jenner gilt immer noch als Heldentat. Aber genau diese größte Pockenepidemie ist ja der Beweis, dass es nicht funktioniert hat.
Sie haben jetzt auch gesagt, dass eben die meisten Menschen in der Bevölkerung geimpft waren. Das bringt uns zu dem Begriff Herdenimmunität. Das sagen Sie auch, das hat man ja auch in Corona immer wieder gehört, dass das ein eher Propaganda-Instrument ist.
Ja, es gibt an sich eine Herdenimmunität, aber eben nur bei, sag ich mal, einer Tierherde, die zusammenlebt, wo ein Erreger auftritt, es kommt zu einer Erkrankung, es erkranken mehrere Tiere und man hat frühzeitig festgestellt, wenn gut die Hälfte der Tiere erkrankt war, dann kommt diese Epidemie innerhalb so einer Herde zum Ende, weil dann einfach zu viele Tiere immun geworden sind, wenn es eine Erkrankung ist, durch die man überhaupt immun wird. Das ist natürlich noch die Voraussetzung. Das passiert ja bei den meisten Infektionskrankheiten gar nicht. Das wird immer gerne übersehen, ne, von den Impflobbyisten, die sagen, wenn wir impfen, können wir alle Infektionskrankheiten beseitigen. Die meisten Infektionskrankheiten, die wir haben, wie Malaria, Tuberkulose, Salmonellose, die kriegen wir ja immer wieder. Auch wenn wir sie durchgemacht haben. Dagegen wird man nicht immun. Wie soll eine Impfung da immunisieren können? Aber es ist eben so, dass bei der Immunisierung oder bei der Erkrankung es zu einer hundertprozentigen Immunisierung kommt, wenn man tatsächlich die Krankheit nicht mehr bekommen kann. Das ist aber bei einer Impfung nicht der Fall. Bei keiner einzigen Impfung, und das sagen ja selbst die Impflobbyisten, dass die Erfolgsquote vielleicht 95, 90, 80, 70, 60% wäre. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man den Begriff der Herdenimmunität gar nicht anwenden. Und dann kommt ja noch dazu, dass jetzt in so einer Tierherde, die umschrieben ist, alle Individuen dieser Herde ständig miteinander irgendwie Kontakt haben. Aber in unserer menschlichen Gesellschaft ist das ja alles nicht der Fall. Das heißt also, wir haben nur mit Freunden und Bekannten regelmäßigen Kontakt, aber mit anderen Menschen nur diesen flüchtigen Kontakt im Geschäft oder bei der Arbeit, wo überhaupt keine Ansteckungsgefahr vorliegt. Das heißt also, diese exponentielle epidemische Ausbreitung, die man versucht hat, bei Covid zu beschwören, die gibt's ja bei keiner einzigen Erkrankung. Und das hat man in den letzten 700 Jahren der Seuchengeschichte gesehen, dass das halt nie gestimmt hat. Es gab nie die Person, die kam, und dann hat sich das irgendwie so ausgebreitet von Mensch zu Mensch. Da funktionieren unsere Immunmechanismen einfach ganz anders. Also eine ungeregelte Infektionsausbreitung innerhalb einer Gesellschaft gibt es nicht. Es sind immer lokale Ereignisse, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, diese Meningitis-Fälle, die es in England gibt, dann ist das eben an ein, zwei Hochschulen oder Schulen, wo einzelne Ereignisse sind, aber das breitet sich nicht sofort flächig weiter in die Bevölkerung aus. Das findet nicht statt. Oder wenn irgendwo die Noroviren in einer Gemeinschaftsverpflegung aufgetreten sind, ja, dann ist das auch ein umschriebenes Ereignis. Warum? Weil diejenigen, die erkrankt sind, die bleiben zu Hause. Und dann findet die Ansteckung gegenüber anderen Menschen gar nicht statt.
Gehen wir nochmal ganz weit zurück zu dem Beginn der Impfungen. Wie ist das überhaupt gekommen? Warum hat man da angefangen und wer hatte da überhaupt Interesse, das einzuführen und dann auch groß zu verbreiten?
Ja, die offizielle Impfgeschichte fängt ja meistens mit dem Herrn Jenner und den Kuhpocken an, aber tatsächlich ging es ja 80 Jahre früher los, als diese englische Diplomatengattin, die Lady Montague, diese Impfpraxis der Volksmedizin aus Konstantinopel mitgebracht hätte und hätte dann eben die englische Oberschicht überzeugt, dass das eine sinnvolle Maßnahme wäre. Also das ist eine etwas konstruierte Geschichte. Tatsache ist, dass diese Impfung in dieser Form, dass man invasiv Pockenmaterial verbreitet hat und hat Menschen, gesunde Menschen krank gemacht, tatsächlich von der Oberschicht ausgegangen ist. Also Adel und Kirche, die hatten offensichtlich ein Interesse daran und die haben das auch propagandistisch verbreitet. Es ging damals so, dass man als Vorbildverhalten erstmal die königlichen Enkel in England geimpft hat, und wenn die das überlebt haben, dann hat man gesagt, dann kann man das machen und dann ist es sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, weil was der König macht, kann nur gut sein. Hat sich aber dann eigentlich nicht sonderlich verbreitet, weil die Menschen einfach eine gesunde Skepsis hatten. Denn viele wussten ja, dass nur die Kinder die Pocken kriegen, Erwachsene sie praktisch nie kriegen. Warum soll ich mich dann einfach impfen lassen? Vor allem, weil man ja frühzeitig gesehen hat, dass diese Art der Impfung invasiv Pockeneiter in jemanden einzuritzen, Todesfälle verursacht hat. Also die Befürworter mussten immer wieder zugeben, dass mindestens 2 bis 3 von 100 daran versterben. Junge, gesunde Menschen, die einfach durch diese Maßnahme versterben. Das muss man sich immer wieder geben. Das ist eigentlich eine Anmaßung, die man gar nicht machen konnte. Und deswegen wurde dann nur, wenn irgendwo Epidemien auftraten, so eine gewisse Bereitschaft erkennbar, dass die Bevölkerung gesagt hat, ja, vielleicht sollte man sich schützen. Aber das vor allem auch damals schon mit dieser Propaganda. Also von den Kanzeln und über die Zeitungen ist das massiv propagiert worden. Es gab ein Interesse und das Interesse, was dahinter ist, das ist eben diese Bevölkerungskontrolle auch. Also man verfügt über andere Menschen und eine Krankheit, die sich dann auch ausbreitet, kann dann auch zu mehr Todesfällen führen. Also die Menschen werden in Angst gehalten und es durch Todesfälle auch in ihrer Zahl begrenzt. Das waren die ganz klaren Überlegungen, die dahinter waren. Denn der Gesundheitsschutz, wenn der wirkliche Hintergrund gewesen wäre, hätte man ja nach wenigen Jahren sehen müssen, dass die Zahl der Pockenerkrankungen und der Todesfälle zurückgeht. Aber es war ja das Gegenteil der Fall.
Diese bewusste Bevölkerungsreduktion ist ja sogar dokumentiert, dass das früher öfter mal stattgefunden hat, dass zum Beispiel bei Hungersnöten und so weiter die Obrigkeit die Untertanen verhungern hat lassen, weil sie gesagt haben, das sind ohnehin zu viele und da macht man eine natürliche Reduktion sozusagen und eine Ausmerzung.
Auch Kriege waren immer eine Bevölkerungsreduktion, denn man hätte die Kriege auch in früheren Zeiten anders führen können, als man es gemacht hat, nämlich mit weniger Menschenverlust. Sie wissen ja, da haben sich damals die Reihen von Soldaten aufgestellt voreinander und haben aufeinander geschossen als Ziele. Man hätte immer so eine Guerillataktik machen können. Das heißt, man versteckt sich im Wald und schießt auf andere, damit man möglichst wenig eigene Opfer hat. Das hat man aber bis zu Napoleons Zeiten gar nicht gemacht. Also das heißt, es ging offensichtlich auch darum, dass im Krieg möglichst viele Menschen gestorben sind. Und auch bei Zivilopfern war man ja auch nicht zimperlich gewesen. Also Krieg hat reduziert. Und Krankheit hat auch die Zahl der Menschen reduziert. Das wusste man.
Ja, man ist ja trotzdem mit diesen Versprechen losgegangen. Die Impfung ist sicher. Das erinnert ein bisschen auch an Corona. Wenn man dann liest, was dahinter steckt, warum sie überhaupt damals behauptet haben, sie ist sicher, da war ja auch die klinischen Tests, die da durchgeführt wurden und die Kontrollgruppe relativ klein und spärlich.
Ja, also es ist eigentlich auch für mich nochmal erschreckend gewesen bei meinen ganzen Recherchen, dass es seit 300 Jahren bei jeder neuen Impfung immer die gleiche Formulierung gab. Sicher und wirksam. Und es hat sich immer sofort gezeigt, dass das natürlich nicht gestimmt hat. Und genauso wie wir das jetzt bei Covid erlebt haben, hätte man natürlich gerade, wenn man das als Bevölkerungsschutzmaßnahme ausgibt, erstmal dafür sorgen müssen, dass man solide Daten hat, dass tatsächlich ein Gesundheitsschutz eintritt und dass die Schäden entweder es gar nicht gibt oder sich zumindest in Grenzen halten. Aber das hat man nie gemacht, sondern es ging immer los, es ging immer im großen Stil los und es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass es Todesfälle gab, Schwerkranke und dass die Menschen eben doch wieder erkrankt sind, obwohl sie eigentlich geschützt gewesen wären. Und dann kommt eben die nächste Geschichte, die wir bei Covid auch erlebt haben. Ja, also die Impfung würde nicht komplett vor der Erkrankung schützen, aber vor schweren Verläufen. Als ich gezeigt habe, dass die Geimpften auch schwere Verläufe hatten, hat man gesagt, naja, die Impfung wirkt nur eine begrenzte Zeit. Das haben wir ja jetzt mit dem Booster auch wieder bekommen. Ne? Das heißt also, man hat dann nachgeimpft. Das hat man eben bei den Pocken dann auch gesagt. Ja, alle paar Jahre muss man wieder nachimpfen, sonst ist das Ganze nicht. Bis schließlich das ganze Versprechen nicht mehr zu halten war. Und das hat man dann still entsorgt, indem man eine neue Impfung gebracht hat. Und hat gesagt, wir haben ein neues Problem, aber wir haben schon eine neue Lösung. Und dann ging das Spiel von vorne los.
Und Sie haben ja auch beschrieben, es gab die Unterscheidung zwischen echten Kuhpocken und unechten Kuhpocken, wo man dann auch ein ganz ausgeklügeltes Ausredensystem hatte.
Ja, ist ja auch etwas, was wir jetzt wieder erlebt haben, nicht? Denken Sie daran, dass Leute nach der Impfung krank geworden sind. Und dann hat man gesagt, nee, das ist nicht die Impfung gewesen, das ist Long-Covid. Also eine Folge der Grundkrankheit, gegen die man geimpft hat. Und so ähnlich hat man es bei den Pocken damals auch gemacht. Also als die ersten Fälle dann aufgetreten sind und immer häufiger waren, dass Pockengeimpfte eben doch die Pocken bekommen haben, hat man gesagt, naja, das ist nicht dieselbe Art von Pocken. Das hat man dann auch Variolois genannt, neuen, schönen, fremdländischen Namen, damit die Leute nicht gesagt haben, sie sind wieder an den Pocken erkrankt. Nein, sie hätten eine neue Form bekommen und später waren das auch mit den Impfpocken und keiner konnte das mehr unterscheiden und oblag eben den Impfärzten, ob die gesagt haben, da hat jemand Pocken oder er hat die Impfpocken oder er hat eben diese echten oder unechten Pocken. Und das hat der Louis Pasteur bei der Tollwut auch gemacht. Ne? Also wenn Leute nach seiner Tollwutimpfung Symptome gekriegt haben wie bei der Tollwut, dann hat er gesagt, naja, also es gibt die Straßentollwut und es gibt die Labortollwut. Das waren alles die gleichen Krankheitssymptome. Aber man hat eben die Krankheitserscheinungen einer Impfung dann immer auf ein Sonderphänomen zurückgeführt und hat ein neues Krankheitsbild definiert. So wie eben jetzt Long-Covid auch. Das sind eigentlich alles bewährte Maßnahmen seit 300 Jahren.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Ja, Sie finden ja auch sehr harte Worte für einen Herrn Jenner, für einen Herrn Pasteur, für einen Herrn Koch. Sie nennen sie Pseudowissenschaftler und Hochstapler der Heilung.
Ja, ich glaube, es ist auch angebracht. Die Heiligsprechung, die man für diese Herren gemacht hat, ist überhaupt nicht angebracht. Denn sie werden ja als die ersten Wissenschaftler im Bereich der Mikrobiologie geführt. Und Wissenschaft würde aber heißen, als erstes Mal unbefangen beobachten, dann eine plausible Hypothese formulieren und dann Experimente machen, die diese Hypothese entweder belegen oder widerlegen. Aber das haben all diese Herren nicht gemacht. Sie haben nicht unbefangen beobachtet, sondern sie sind mit einer befangenen Vorstellung in das Ganze reingegangen. Und die befangene Vorstellung war schon mal, dass man gesagt hat, wenn man irgendein Krankheitsmaterial, also Viren konnte man ja gar nicht sehen, Bakterien konnte man sukzessive dann nachweisen, aber wirklich richtig gesehen hat man sie ja vielfach nicht. Wenn man also jetzt so ein krankes Tier oder einen kranken Menschen hat und nimmt von dem etwas Material und gibt das auf ein Tier und infiziert das damit und gibt das dann von dem infizierten Tier auf ein anderes Tier, dass es dadurch zu einer Abschwächung des Krankheitserregers käme, der milde Verläufe garantieren würde, aber trotzdem immunisieren würde. Das ist eine recht krause Hypothese, die schon der Herr Jenner einfach so aus dem hohlen Bauch um das Jahr 1800 aufgebracht hat. Und mit dieser Hypothese ging man in seine ganzen Versuche rein. Die hat man aber nie überprüft. Denn man hätte ja zum Beispiel überprüfen können, ob die Übertragung von dem Krankheitsmaterial überhaupt die Ursache für die Erkrankung des Versuchstieres ist, indem man gesagt hätte, wir übertragen auf diese gesunden Tiere der gleichen Art einmal von kranken Tieren Material und einmal von gesunden Tieren. Und wenn man festgestellt hatte, was passiert wäre, dass auch durch die Übertragung von Material von gesunden Tieren die Tiere auch krank geworden sind, dann hätte man gesagt, okay, das liegt offensichtlich nicht an dem Krankheitsmaterial, was wir übertragen haben, sondern es liegt daran, dass wir Fremdgewebe übertragen. Das heißt also, es kam ja zu massiven immunologischen Reaktionen, unabhängig davon, ob ein Bakterium oder ein Virus in dem Material drin war. Auch wenn man steril Fremdgewebe einem anderen Lebewesen, ob Mensch oder Tier, ins Gewebe reingibt, wird das Immunsystem aktiviert und zwar unter Umständen je nach Menge des Materials in einer sehr bedrohlichen Art und Weise, die zum Tod führen kann. Aber diese Versuche wurden unterlassen und keiner hat seine Stoffe zugelassen, indem er vorher eine Studie gemacht hatte. Nicht der Herr Pasteur beispielsweise hat das erste Kind gegen Tollwut geimpft, wie er das genannt hat, und hat behauptet, er hätte eine große Vergleichsstudie an Hunden gemacht. Und es hätte sich gezeigt, dass seine Impfung wirksam wäre. Die Labortagebücher, die er unvorsichtigerweise aufgehoben hat und die man Ende des 20. Jahrhunderts auswerten konnte, haben aber gezeigt, dass es diese Studie nie gegeben hat. Und es ist eben auch später bei dem Emil von Behring so gewesen, nicht? Der hat ja Pferde gespritzt mit Diphtherie und Tetanustoxin und immer wieder reingespritzt und hat gesagt, wenn die das so oft reingespritzt bekommen haben und sind nicht krank geworden, dann haben sie jetzt ein Blut, das ist voller Material, was immun macht. Und das können wir jetzt als Heilmittel verkaufen. Und das wurde dann auch als Heilmittel verkauft von den Farbwerken Höchst. Aber er hat es nie ausprobiert, ob es wirksam ist. Und als das jemand gute 20 Jahre später wirklich in einer Studie getestet hat, mit einem normalen Pferdeserum, das jetzt nicht präpariert gewesen ist, hat er festgestellt, dass kein Unterschied war. Das heißt, dieses Heilserum vom Emil von Behring war offensichtlich komplett wirkungslos, allerdings nicht unschädlich.
Wir kommen jetzt noch zu einer anderen Viruserkrankung und damit auch zu einer äußerst gewagten These von Ihnen, wo sicher viele jetzt sagen, das ist mir jetzt schon sehr zu heiß, sagen wir mal, dass man das jetzt wirklich in Frage stellt. Der Poliovirus, sagen Sie, ist keine Viruserkrankung, sondern in Wahrheit eine Vergiftung gewesen und bis heute. Wie kommen Sie auf das?
Ja, das ist eigentlich ganz offensichtlich, denn das Poliovirus ist ja zu einer Zeit überhaupt definiert worden als Krankheitsursache für Lähmungen, als man die Viren gar nicht nachweisen konnte. 1907 war das gewesen. Und seit dieser Zeit gilt dieses Dogma, ein nicht sichtbares Virus erzeugt diese Lähmungen. Was aber schon per se Unsinn sein muss, denn Polio ist ja kein eigenes Krankheitsbild. Polio ist ja nur die Beschreibung dafür, dass durch eine Schädigung im Rückenmark es zu einer schlaffen Lähmung kommt. Ich kann eine Hand, einen Arm nicht mehr bewegen. Wenn es aufsteigend ist, kann ich vielleicht auch nicht mehr atmen. Und dafür gibt es jede Menge Ursachen. Es ist ähnlich wie beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt. Das ist nur das letzte Symptom. Aber die Ursachen sind damit nicht geklärt. Und die häufigsten Ursachen für Lähmungen, das weiß man seit mehreren Jahrhunderten, sind Vergiftungen. Und zwar waren das früher metallische Vergiftungen. Vor allem war das Blei gewesen. Und ab Ende des 19. Jahrhunderts, als dieses sogenannte Polio aufgetreten wäre, da waren es die neu eingeführten Pestizide in der Landwirtschaft. Zunächst auf Arsenbasis, später dann in den 1940er Jahren war es dieses berüchtigte DDT. Und das sind eben Gifte, die sind fettlöslich, die gehen in die Myelinscheiden der Nervenzellen, gehen dann ins Rückenmark und führen zu diesen Vergiftungen. Und da gibt es auch sehr gute Untersuchungen, die genau nachweisen, wie die Zahl dieser Poliofälle zusammen mit dem Einsatz von diesen Pestiziden rauf und runter gegangen ist. Es gab wahrscheinlich auch noch andere Ursachen, die hat man dann überhaupt nicht differenziert. Man hat einfach gesagt, wenn jemand eine Lähmung hat, er hat eine Polio und das ist eine Vergiftung und das ist ein Virus und eben keine Vergiftung. Und das hat man gar nicht mehr weiter abgeklärt. Und als man dann eine Impfung in den 1950er Jahren gebracht hat, hat man schlagartig, indem man begonnen hat, die Impfung anzuwenden, die Definition für die Erkrankung geändert. Dann hat man plötzlich das, was man vorher Polio genannt hat, nicht mehr Polio genannt, sondern man hat jetzt von einer schlaffen Lähmung gesprochen. Man hat von einem Guillain-Barré-Syndrom, was wir ja heute auch noch kennen, gesprochen. Und damit sind natürlich die Zahl der Polio-Diagnosen massiv nach unten gegangen, weil die wurden nicht mehr aufgeschrieben. Aber dafür sind die anderen Diagnosen nach oben gegangen. Und der Beweis ist ja dafür, also Polio gab es damals gar nicht mal so riesig viele Fälle. Das waren in den USA zum Beispiel vielleicht 5.000 oder 10.000 Fälle im Jahr. Wir haben aber heute 30.000 bis 50.000 Fälle von Meningitis, Guillain-Barré-Syndrom, jedes Jahr in den USA. Das heißt also, es ist mit dieser Impfung gar nichts verschwunden. Im Gegenteil, wir haben jetzt mehr Fälle, die man eigentlich genauso wie früher immer noch Polio nennen müsste, die aber mit dem Virus nichts zu tun haben. Und der letzte Beweis, wenn den jemand noch haben will, ist, dass die Impfung, die erste Impfung von dem Jonathan Salk, den man gemacht hat, der hat ja dafür nicht Polioviren von Kranken verwenden können, weil man nämlich bei den Kranken praktisch keine Polioviren gefunden hat. Der hat gesunde Menschen genommen und aus dem Darm von gesunden Menschen hat man dann Polioviren angezüchtet, was eben zeigt, es gibt solche Strukturen, die wir Polioviren nennen, aber eben bei Gesunden sind Strukturen, über deren Funktion wir wenig wissen, die aber offensichtlich nicht krank machen. Was krank macht, sind Gifte.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob es denn dann Ihrer Meinung nach das Virus in dem Sinn gar nicht gibt. Das heißt, dann müsste ja eigentlich die Impfung und auch die Sequenzierung des Virus und das Ganze müsste ja dann auf einer Lüge basieren. Weil anders kann man das jetzt nicht nennen.
Also wie gesagt, es gibt diese Struktur, da kann man auch etwas sequenzieren. Und dass diese Struktur wirklich krank macht, ist unbewiesen. Und dass sie ansteckend ist, ist auch unbewiesen. Man hat also schon in den 1930er Jahren Poliokranke mit gesunden Affen zusammengesperrt und hat geschaut, was passiert. Die gesunden Affen sind gesund geblieben. Es gab keine Ansteckung. Also da ist diese ganze Ansteckungshypothese bereits mal gefallen. Und wie gesagt, man kann diese Viren oder irgendwelche ähnlichen Strukturen immer bei Kranken finden, aber man muss immer nachschauen, ob man sie auch bei Gesunden findet. Und wenn die auch bei Gesunden vorliegen, dann muss man sagen, dann besteht da sicher keine Kausalität. Und das ist eigentlich absolut wasserdicht nachgewiesen, aber die Lüge muss eben bleiben, dass Polio eine Viruserkrankung ist. Darauf hat man sich festgelegt. Wir stellen es ja auch heute fest. Wenn, müssen wir Angst haben, so wie uns Mikrobiologen erzählen, vor Bakterien und vor Viren, aber nicht vor Giften. Dabei werden wir heute mit Giften geflutet. Wir brauchen ja bloß in den Himmel schauen.
Ja, das ist immer so, das ist das Austauschen der Angst. Ja, also man ganz viel Gift, dass man die Bakterien und die Viren in den Griff bekommt, aber das Gift ist dementsprechend dann wieder das harmlos da.
Bakterien oder Viren sind halt sehr bequem, weil es dann keinen Schuldigen gibt. Bei Giften gibt es ja in der Regel einen Produzenten, der dieses Gift in Umlauf gebracht hat. Und der soll möglichst verschwiegen werden.
Das heißt, es ist ein bisschen so bei Polio wie beim Herpesvirus, der schläft und wird dann durch irgendein...
Er könnte da aktiviert werden, wobei man jetzt Erkrankungen nach einer Poliovirus-Impfung auch nicht isoliert einfach auf dieses darin enthaltene Virus zurückführen sollte. In jedem Impfstoff sind ja noch jede Menge anderer Beistoffe drin. Also es war ja viele Jahrzehnte lang immer Quecksilber drin gewesen. Ein Gift, was übrigens auch zu Lähmungen führt. Oder Aluminium. Und eben auch noch andere künstliche Stoffe, die drin sind, die selber wieder toxisch sind und natürlich auch solche Krankheitserscheinungen machen können. Also was dann bei Impfungen krank macht, diese Bestandteile, mit denen man impfen will, oder die Beistoffe, das ist ja noch nicht mal richtig heraus. Ich glaube, dass es vielfach vor allem diese Beistoffe sind, die Krankheitserscheinungen produzieren.
Ja, das bringt uns vielleicht auch dieser Frage näher, wie Sie sich dann dieses Übertragen von Polio-Impfungen, es gibt ja das Impfpolio gibt es ja auch. Und da wird ja, oder sagt man zumindest, das Virus durch eben eine Lebendimpfung von einem Geimpften übertragen und erlöst damit die Krankheit aus.
Wie gesagt, das kann durch die Beistoffe sein. Es kann aber auch mal tatsächlich jetzt so ein künstlicher Impfvirus sein, weil er ja auf unnatürliche Weise eingebracht wird. Und das wird gerne vergessen. Denn keine Impfung reproduziert ja die natürliche Ansteckung. Und unsere natürliche Ansteckung bei Infektionskrankheiten geht ja immer über die Schleimhäute oder über die Haut. Und da hat unser Körper Mechanismen. Während, wenn man das einfach in die Muskulatur, ins Unterhautfettgewebe irgendwo reinspritzt, ist alles, was man da reingibt, ein Fremdkörper, der natürlich eine ganz alarmierende Immunreaktion auslöst, die viel schlimmer ist. Wie ich das schon bei den Pocken gesagt habe, diese schlimmen Verläufe, dass Menschen innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen mit diffusen Einblutungen verstorben sind und haben Multiorganversagen bekommen. Das hat es bei den Pocken bis zu den Impfungen nicht gegeben. Das ist erst durch Impfungen aufgetreten, weil man die invasiv in den Menschen hineingegeben hat. Und dass das eigentlich keinen Sinn macht, das müssten wir seit 1764 wissen. Da hat nämlich ein englischer Chirurg Versuche gemacht, Und er hat geimpft, indem er nur Material in die Haut eingeritzt hat, ins Unterhautfettgewebe gegeben hat und in die Muskulatur. Und er hat festgestellt, dass die gewünschten Krankheitszeichen durch die Impfung nur eingetreten sind, wenn er in die Haut geritzt hat, ohne dass es geblutet hat. Aber die anderen beiden Formen, so wie es heute geimpft wird, nämlich wo es dann blutet, die haben gar nicht mal zu den gewünschten Reaktionen geführt. Die haben nur Probleme gemacht. Und das wird überhaupt nicht berücksichtigt in der Medizin.
Aber Polio ist ja eine Schluckimpfung.
Ja, Polio war zunächst mal eine Impfung, die man auch invasiv gegeben hat, die von Salk. Dann kam die von Sabin, die wurde als Schluckimpfung gegeben über den Darm. Ob die über den Darm überhaupt irgendetwas bewirkt hat, außer dass da Impfviren verbreitet worden sind über den Stuhlgang, darf man bezweifeln. Weil, wie gesagt, es hat sich ja an der eigentlichen Erkrankungsfrequenz überhaupt nichts geändert. Die Erkrankungen sind genauso häufig geblieben oder häufiger geworden. Es gab durch den Sabin-Impfstoff auch zusätzliche Erkrankungen, das ist nachgewiesen. Nur, dass man die Erkrankungen eben nicht mehr Polio genannt hat, sondern eben schlaffe Lähmung, Meningitis oder Guillain-Barré.
Das ist eben Ihre These, dass Sie sagen, dass dadurch die Krankheit verschwunden ist, weil man einfach das umbenannt hat und umgedeutet hat. Wie aber erklärt man sich dann, dass in Afghanistan und anderen Ländern Polio sehr wohl noch sehr häufig existiert?
Ja, es ist einfach zu erklären. Pakistan und die nördlichen Teile Indiens, die sind verseucht durch dieses Pestizid DDT, weil in Pakistan die weltgrößte Fabrikationsanlage für DDT jahrzehntelang dort produziert hat, bis Anfang unseres Jahrtausends. Und da ist genügend Material ausgebracht worden, sodass dann einfach auch jetzt noch Menschen durch dieses Gift hochbelastet sind. Und das ist ja sogar der Beweis dafür, dass es sich bei Polio um eine Vergiftung handelt. Denn bis auf diese Impfpoliofälle, die es dann in Afrika oder auch mal in Europa gegeben hat, hat es vorher die Polio als Diagnose nur noch in Pakistan und Nordindien gegeben. Und es kann es ja bei einer Erkrankung, die sich normalerweise frei über die Luft ausbreiten würde, gar nicht so geben. Wenn sie ganz regional ist, gibt es eine regionale Ursache. Und die ist mit dieser DDT-Fabrik bekannt.
Aber das müssen Sie mir jetzt nochmal genau erklären. Sie sagen ja, die Definition von Polio ist geändert worden und dadurch wurden die Statistiken sozusagen bereinigt. Aber die Definition von Polio muss ja dann überall geändert worden sein. Und warum ist sie dann in den anderen Ländern noch genauso, wie sie war? Oder warum gibt es Polio in den anderen Ländern hier nicht? Also das ist mir jetzt nicht klar.
Nein, die ist überall bereinigt worden. Also diese Abnahme der Fälle, und das ist ja dokumentiert, das ist auch keine Behauptung von mir, die hat es vorher, also Meningitis Guillain-Barré, da hat es vorher entweder gar keine Fälle oder keine nennenswerten Fälle gegeben. Die sind erst dann in die Höhe geschossen, als die Diagnose Polio runtergegangen ist. Das kann man in vielen Statistiken sehen. Das ist eine sichere Tatsache. Gut, in Pakistan oder Indien hat man halt diese Diagnose, ich weiß nicht aus welchen Gründen, historischerweise belassen, weil das vielleicht dort ja geglaubt worden ist und mal so eingeführt war. Aber woanders wird die Diagnose ja überhaupt nicht mehr eingesetzt, obwohl die gleichen Symptome auftreten. Also wenn jemand zum Arzt kommt und hat plötzlich eine schlaffe Handlähmung, zum Beispiel weil jetzt der Nerv von der Bandscheibe eingeklemmt worden ist, dann sagt niemand mehr, er hat eine Polio, wenn es jetzt zum Beispiel ein jüngerer Mensch ist. Aber in den 1940er oder 1950er Jahren hätte man da nicht lange gefackelt. Der hätte dann eine Polio gehabt. Das muss man auch noch dazu sagen, nicht, dass jeder Lähmungsfall ohne genauere Untersuchung damals als Polio bezeichnet worden ist.
Das heißt, es ist vielleicht jetzt auch praktisch, wenn man sagt, weil es heißt ja, dass eben durch andere Länder wie im Afghanistan Polio bei uns wieder eingeschleppt wird und zurückkommt, dass man da vielleicht wieder dann ein Argument hat, dass man neue Impfungen einführt gegen Polio oder die Impfstrategie wieder ausweitet, weil die Angst vor Polio schon relativ gering ist.
Der Begriff Polio, das habe ich ja auch schon in dem Buch über die Seuchengeschichte geschrieben, der wird bleiben im Gegensatz zu den Pocken, die man offiziell ausgerottet hat und jetzt nur noch als Pocken mit Vorsilbe, Mpox oder Alaska-Pocken zulässt, wird man Polio lassen, weil man dann natürlich bei jeder Vergiftung, die in Zukunft irgendwo auf der Welt auftritt, sagen kann, die Polio war fast ausgerottet, aber eben nur fast und sie kann wieder zurückkommen. Und dann hätte man genau den Grund und könnte man dann sagen, wir bräuchten jetzt eine Impfung dagegen, ohne abzuklären, dass es tatsächlich eine Vergiftung war Um Vergiftungen zu vertuschen, braucht man die Polio, denn Vergiftungen äußern sich am häufigsten durch Lähmungen.
Ja, das liest man ja eben immer wieder, wenn man sich damit beschäftigt, welche Impfung, dass man zum Beispiel einem Kind geben soll, dann sagen viele, ja, eigentlich war bis vor kurzem Polio überhaupt kein Thema mehr, aber eben durch die Massenzuwanderung wird es wieder eins und damit wird das Virus auch wieder gefährlich und deshalb wird auch zu dieser Impfung dringendst empfohlen.
Und deswegen macht man ja auch zum Beispiel dieses Abwassermonitoring auf Polioviren. Und wenn man die feststellt, dann kommt schon wieder der nächste Widerspruch. Das war jetzt in einigen deutschen Städten der Fall gewesen. Dann wurde aber sofort, weil es nicht gepasst hat, nachjustiert, indem man gesagt hat, ja, wir haben diese Impfpolioviren nachgewiesen, aber die sind nicht gefährlich. Wenn es nicht passt, dann ist es ungefährlich. Wenn es passen würde, gerade in dem Moment, dann macht man einen Gefahrenmoment draus, so wie wir das jetzt in England sehen mit diesen Meningitis-Fällen, die sich angeblich explosionsartig ausdehnen, was überhaupt nicht stimmt. Da gibt es jetzt 27 Fälle, davon wären aber nur 15 laborchemisch bestätigt, also erstens schon mal doppelte Zahl einfach genannt. Und zum Zweiten, wenn man dann nachliest, dass es in England in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr 1200 Meningitis-Fälle gegeben hat. Und jetzt hat es in 10 Tagen 15 gegeben. Dann kann man ja mal multiplizieren, dass das überhaupt nicht abnormal ist, sondern das ist alles im Rahmen der statistischen Häufigkeit der letzten Jahrzehnte. Es ist von wegen eine neuartige explosive Epidemie. Aber so wird es in den Medien verkauft.
Ich habe vorhin gerade die Kinderimpfungen angesprochen, die haben Sie auch in Ihrem Buch erwähnt, und zwar, dass es immer mehr belastende Daten und Zahlen gibt, dass eben hier sehr wohl ein Unterschied ist zwischen geimpften und ungeimpften Kindern, wenn es darum geht, wie gut ihr Immunsystem ist, wie häufig sie krank werden. Warum wird diesen Indizien Ihrer Meinung nach nicht nachgegangen?
Die Impfungen, wie ich schon sagte, haben eigentlich einen anderen Grund. Das ist Bevölkerungskontrolle, mal im weitesten Sinne. Und deswegen sollen die Impfungen ja auch nicht in Misskredit kommen. Und wer Impfungen kritisiert, hat mit massiver Gegenwehr zu rechnen, was ja immer zeigt, dass offensichtlich mit dieser Impfideologie etwas nicht stimmt. Sonst könnte man sachlich darüber diskutieren. Und bei den Kinderimpfungen, da hat man ja lange versucht, diese Daten eigentlich zu unterdrücken, weil man dann zum Beispiel ja frühzeitig hohe Impfquoten erreicht hat und hat dann natürlich einen Vergleich, dass man sehr viele in der Impfgruppe hat und nur ganz wenige Kinder in der Nicht-Impfgruppe. Und dann sagt man gleich, das sind so asymmetrische Gruppen, die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber es gibt trotzdem inzwischen auch mit einer retrospektiven Auswertung aus Deutschland, aber jetzt eben auch aktuell aus den USA mehrere Studien, die klar zeigen, dass geimpfte Kinder später im Leben für sehr viele Erkrankungen massiv höhere Wahrscheinlichkeiten haben als die ungeimpften Kinder. Also das kann man als absolut gesicherte Tatsache nehmen. Und das müsste an sich, wenn es um Gesundheitsschutz gehen würde, dazu führen, dass man die Impfungen einstellt. Und die Impfbefürworter müssten dann endlich mal Studien präsentieren für den angeblichen Nutzen der Impfung und eine Studie, die auch mal belegen würde, dass kein nennenswerter Schaden entsteht. Das ist ja sogar von den Impfbefürwortern vor kurzem zugegeben worden, der jetzt inzwischen 100-jährige Impfpapst Stanley Plotkin und einige andere Co-Autoren haben das in einer Arbeit eingestanden, dass es für keinen Impfstoff eine Nutzen-Risiko-Abwägung gibt, weil einfach man hat nie Geimpfte ausreichend lange in großen Gruppen nachuntersucht, um Schäden festzustellen. Und man hat auch nie in ausreichend großen Gruppen sauber den Nutzen gegenüber einer Kontrollgruppe festgestellt. Das müsste gemacht werden, haben die in der Arbeit geschrieben.
Jetzt haben Sie 300 Jahre Impfgeschichte durchleuchtet und jetzt blicken wir mal 300 Jahre, das ist ja lang, in die Zukunft. Was glauben Sie denn, wie es da jetzt mit Impfungen und der Impfgeschichte weitergeht?
Also die 300 Jahre, das war auch vielleicht auch ein Mitgrund, warum ich das Buch jetzt gemacht habe, waren eigentlich das offizielle Ende, die Grablege des Impfprinzips, wie wir es jetzt kennen. Nämlich ein abgeschwächter Erreger soll eine Immunität für die Zukunft bei einem Geimpften erzielen. Warum? Weil wenn das Impfprinzip 300 Jahre lang funktioniert hätte und so erfolgreich, wie das im Mainstream kommuniziert wird, dann hätte man genau dieses Prinzip bei SARS-CoV-2 anwenden müssen. SARS-CoV-2 hat man ja angeblich frühzeitig gekannt. Dann hätte man SARS-CoV-2 genommen, hätte es mit den bewährten Maßnahmen abgeschwächt, den Menschen gespritzt und es wäre alles gut gewesen. Das hat man aber gar nicht versucht, sondern man hat ein Gengift auf den Markt gebracht, also etwas völlig anderes, was ja überhaupt keine Impfung war, schon vom Prinzip her nicht, aber unter dem Tarnnamen einer Impfung, weil Impfungen zu Unrecht immer noch ein positives Image haben. Und das soll ja jetzt zunehmend alle Impfungen ersetzen. Deswegen die Grablege der traditionellen Impfungen. Es wird keine traditionelle Impfung mehr entwickelt werden, was aber indirekt genau das Eingeständnis dessen ist, was ich jetzt in meinem Buch herausgearbeitet habe, dass die Impfungen 300 Jahre lang nur geschadet, aber nie genutzt haben. Und es wird so weitergehen, dass man unter diesem Tarnnamen Impfungen diese Gengifte weiter verbreiten will und dass diese Gengifte natürlich Krankheit erzeugen werden. Und sie werden keinen Nutzen haben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist die entscheidende Maßnahme zur Bevölkerungskontrolle in der Zukunft, damit wir nicht zu viele werden. Und das Zweite ist eine Stigmatisierung, wie wir das jetzt mit dieser Gesundheits-ID sehen. Nämlich, man kann dann differenzieren, da ist jemand, der hat eben eine vollständige Teilhabe am öffentlichen Leben, weil er alles so macht, wie wir das wollen, weil er Vorsorgeuntersuchungen und weil er Impfungen einhält. Und dann gibt es die anderen, die das eben nicht machen. Und die werden dann von gewissen sozialen Diensten ausgeschlossen und möglicherweise auch andere Dinge beraubt werden. Also das heißt, Impfungen werden nicht sterben, außer die Menschen lehnen sie in ausreichender Zahl ab. Das wäre notwendig, damit das nicht eintritt, was ich gerade gesagt habe, dass es eben zu einem Instrument der Stigmatisierung und Bevölkerungsreduktion genutzt wird.
Sie schließen Ihr Buch mit dem Satz, wer etwas durch Lügen erreicht hat, wird es durch die Wahrheit verlieren. Glauben Sie, dass das wirklich passiert?
Ich hoffe es. Wobei ich Hoffnung allerdings anders definiere als hier landläufig üblich, nämlich, dass es möglichst gut ausgehen wird, sondern so, wie das der tschechische Dichterpräsident Václav Havel einmal gesagt hat, Hoffnung ist die Überzeugung, dass man das Richtige tut, egal wie es ausgeht.
Vielen Dank, Herr Dr. Reuter. Vielen Dank für dieses spannende und ausführliche Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke für die Einladung.
Liebe Zuseher, das war ein echt polarisierendes Gespräch mit Dr. Gerd Reuter. Über viele der Aussagen lässt sich sicherlich streiten und das ist gut so. Das ist auch das Ziel von Auf 1. Wir wollen den Debattenraum erweitern, vor allem mit Themen, über die nicht gesprochen werden sollen. Und da ist Impfkritik ganz vorne dabei. Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende. Ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei Elsa Auf 1.